gewählt. Ich wünsche den Kindern ganz einen schönen Kindergottesdienst. Die gehen, glaube ich, raus, hä? Ja. Vor einiger Zeit hat im Migros-Magazin einen Bericht über einen katholischen Priester. Und dort hat es geheissen, wer beim Jaroslav Duda heiratet, überkommt eine Ehegarantie von mindestens 15 Jahren. Dazu bietet der katholische Priester von Bülach dem Paar ein jährliches zum Service, also sie jährlich zum Service auf. So nennt er das. Bis jetzt hat er eine Erfolgsquote von 100%. Seine inzwischen 94 Schäfli, die kommen paarweise amig eben in seine Ehegarage, so nennt er sich Sprechzimmer. Für den Pfarrer Duda ist eine Ehe wie ein Auto, das eben in Service muss. Und ich möchte heute Morgen auch so einen Service-Stopp machen für unsere Ehe, aber ich spreche nicht nur die Eheleute an, sondern ich möchte auch ein paar Gedanken machen über Singles. So zum Anfang, liebe Ladies. Ich möchte euch fragen, wie war es damals, als ihr so Mädchen seid? Und ihr träumt habt, ihr wettet mal heiraten. Wie habt ihr eure Hochzeit vorgestellt? Habt ihr euch vorgestellt, dass ihr von einem Mann so über eine Schwelle hineingetragen werdet von eurem Haus? Wer von euch hatte so eine romantische Kindervorstellung von euch Frauen? Streckt mal die Hände auf, wie das hatte. Ja, einige. Also meine Mädchen hatten so. Ich hatte 3 Mädchen, also 5 Kinder. Und 3 Mädchen hatten solche Vorstellungen. Jetzt frage ich Männer, ist das bei den Männern auch so gewesen? Ich sehe da keine Hände. Zu den Männern, wie viele von euch haben sich so vorgestellt? Sie haben geträumt, zu heiraten und jeden Tag Sex zu haben. Wer hat das so gedacht? Also, die müssen keine Hände aufheben. Also, seht, es gibt ganz verschiedene Erwartungen, wie Ehe und Beziehung sein soll. Und dann, wenn eine Ehe und Beziehung die Erwartung nicht erfüllt, dann gibt es alle Arten von Enttäuschungen, Verletzungen, Schmerz, Scheidungen und so weiter. Mir ist klar, dass einige von euch in Beziehungen sind, die derart schlimm sind, oder dass einige von euch Beziehungen hinter sich haben, die ganz, ganz schlimm waren. Und du fragst dich immer noch, ist es überhaupt möglich, dass man eine gute Ehe führen kann? Ist es möglich, eine grossartige Ehe zu führen? Ich will ohne Zweifel antworten, ja, es ist möglich. Darf ich da Samen hören? Es ist möglich. Aber ich will ganz ehrlich sagen, es ist nicht sehr wahrscheinlich. Wenn du das tust, was fast alle in unserer Gesellschaft tun, dass es so wird. Die Statistik ist ja schrecklich. Wir wissen, 50% von allen Ehen werden geschieden. Das ist tragisch. Und in diesen 50% sind nicht einmal die beinhaltet, die eine unglückliche Ehe führen, die noch wegen der Kinder oder wegen wirtschaftlichen Umständen probiert zusammenzubleiben. Das heisst, die Chancen stehen also sehr, sehr schlecht, wenn du einfach tust, was alle anderen tun. Ich frage dich, in welchem anderen wichtigen Gebiet von deinem Leben wärst du zufrieden mit einer 50%igen Chance? Angenommen, du hast die Chance, 50%, dass du Krebs überkommst, wenn du deine Lieblingschips weiterhin isst. Was würdest du natürlich machen? Natürlich etwas anderes als nächstes zulegen, als die Lieblingschips weiter zu essen. Im absolut zentralen Bereich der Ehe überkommt man den Trauschein ja fast gratis. Man zahlt ein paar Franken. Ohne Prüfung, ohne Vorbereitungen kommt man rein. Unsere Sarah hat vor einigen Wochen geheiratet. Und die zivile Trauung, die ist knapp in 10 Minuten gegangen. Und dann hat man den Trauschein im Sack. Also es reicht eigentlich ein Standesamt, vielleicht noch eine Kirche, ein Pfarrer, es muss nicht einmal ein Pfarrer sein, ein Fest und schon ist man ein Ehepaar. Aber Ehe ist immer viel, viel mehr. Sie ist ein Bund, den du vor einem heiligen Gott und vor Menschen eingehst. Ein Bund, bei dem du Gott bittest, dass er dir dabei hilft, die Ehe zu führen, die er für dich will. Und wenn du das tust, dann sprichst du ja meistens ein Gelübde aus. So nach dem Motto, bis der Tod uns scheidet. So haben die meisten von uns ja gesagt, die geheiratet sind. Damit die Liebe bleibt, will ich einen ersten ganz wichtigen Punkt erwähnen. Und der heisst, such Gott. Ach ja, sagst du, klar. Das muss ja ein Pastor oder ein heiserer Offizier sagen. Aber das Problem ist, dass viele Menschen vor ihrer Ehe nicht wirklich Gott suchen. Sie suchen vielmehr einen Partner. Viele von uns suchen den richtigen Partner. Den, der mich erfüllt, mich vervollständigt. Die ganz bestimmte Person, die meine Bedürfnisse eben befriedigt. Denn viele meinen, dass man nicht wirklich glücklich sein kann, bis man den einen oder die eine gefunden hat. Und wenn du sie dann endlich triffst, denkst du, wow, ist die hübsch. Und wenn sie so mit den Fingern durch ihr Haar durchgeht und ihre Bewegungen macht, wow, wie cool das die Frau ist. Und dann sagst du, ich glaube, ich habe sie jetzt gefunden. Oder sie trifft den einen und denkt, hey, der redet ja sogar. Der Mann, der redet. Der ist so attraktiv. Und was für ein süßer Hinterteil hat der. Er trägt sogar modische Schuhe. Und sie sagt, ich glaube, jetzt habe ich ihn getroffen. Und das löst Begeisterung aus. Denn viele Menschen glauben, damit sie wirklich erfüllt sein können, müssen sie den Richtigen oder die Richtige finden. Was ich mir aber wünsche, ist, dass du sagst, ich habe meine Nummer 2 gefunden. Ich habe meine Nummer 2 gefunden. Das Problem ist, ein Mensch kann nie die Rolle vom Nummer 1 ausfüllen. Nie. Gott soll deine Nummer 1 in deinem Leben sein. Immer. Bei allen Sachen. Gott ist Nummer 1 und dein Partner ist Nummer 2. Das Prinzip ist grundlegend für jede Beziehung, die von Dauer sein soll. Gott ist Nummer 1. Wir sehen, dass Jesus gefragt worden ist, was denn das grösste Gebot ist. Und er sagt nicht, liebe deinen Partner mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft, sondern Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm gleich, oder ist vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Seht ihr da die Reihenfolge, oder? Also, ist Gott deine Nummer 1 und ist dein Ehepartner deine Nummer 2? Das ist einmal die grundlegende Frage. Jetzt kommen wir zu den Unverheirateten. Einige von euch wollen vielleicht heiraten. Auf wie viele von euch trifft das zu? Darf ich das paar Hände sehen? Vielleicht die dort in der Technik hinein oder so. Gibt es da Leute, die wollen heiraten? Da gibt es auch eine Verpflichtung, die für euch ganz wichtig ist. Und die nenne ich so. Ich werde Nummer 1 suchen, während mich auf Nummer 2 vorbereite. Was wir tun sollen, wenn wir noch nicht verheiratet sind, wir wollen Gott ehren. Wir wollen Gott lieben, wir wollen Gott suchen. Wir wollen Gott gefallen, wir wollen Gott kennenlernen. Wir wollen, dass unser ganzes Leben ihm Ehre bringt. Wir suchen nicht zuerst einen Partner, sondern wir suchen zuerst Gott. Und dann heisst es ja in Matthäus 6,33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Oder wird euch alles zufallen. Wird Gott uns alles geben, was wir brauchen? Er weiß doch, dass du einen Partner oder eine Partnerin brauchst. Wir suchen Nummer 1, also Gott. Und während er etwas in uns vorbereitet, dass wir fürs Nummer 2 bereit werden. Wir fragen uns leider eben immer, ist jetzt sie die Richtige oder ist er die Richtige? Aber die Frage soll lauten, bist du der Richtige? Oder bist du die Richtige? Denn zuerst musst du der Richtige werden, bevor du den oder die Richtige treffen kannst. Such Nummer 1, während du dich für Nummer 2 vorbereitest. Leider leben viele ein Leben ohne Gott. Und das ist unglaublich gefährlich. Und es ist leider weit verbreitet. Um das zu illustrieren, möchte ich euch eine kurze Begebenheit erzählen von einer jungen Frau, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Sie ist regelmässig in die Kirche gegangen und dann in der Schulzeit geschieht, was bei vielen passiert. Sie ist unter den Gruppendruck gekommen und ist in schlechte Gesellschaft gekommen. Hat falsche Leute kennengelernt und ist auf die schiefe Bahn gekommen. Sie experimentiert mit Drogen und hat mit vielen verschiedenen Partnern Sex. Eine Partnerschaft nach der anderen. Und der Lebensstil war so, dass die Sünde sie zerstört hat. Aber die ganze Zeit hat sie noch im Hinterkopf den Gedanken, aber ich glaube noch an den Gott. Und ich will immer noch eine gesunde Ehe. Und eines Tages werde ich dann schon den Richtigen kennenlernen. Aber währenddem lebt sie den Lebensstil weiter. Eines Tages trifft sie einen jungen Mann, der alles war, was sie sich erhofft hat. Wo sie denkt, das könnte der Lebenspartner oder der Ehepartner sein. Er folgt Gott nach, hat einen guten Charakter, hat einen grossartiges Leiterpotenzial. Er coacht sogar junge andere Männer. Er ist erfolgreich in der Ausbildung. Oder hat er erfolgreiche Ausbildung hinter sich, einen guten Beruf. Und sie sagt zu ihrer Mami: Mami, ich habe den Typ getroffen, den ich heiraten möchte. Der ist perfekt. Er ist genau der, den ich möchte. Ich will ihm zeigen, dass ich verfügbar bin. Und die Mutter sagt zu ihm, so liebevoll, wie es nur irgendwie geht. Du musst wissen, der Mann sucht nicht eine Frau wie dich. Der wird nicht eine Frau suchen wie dich. Egal was du denkst, Gleiches gesellt sich gern mit Gleichem. Und wenn du dir eines Tages eine solide, charakterfeste, gottesgefällige Ehe wünschst, dann lebe doch ein gottesgefälliges Leben heute. Such Gott heute. Werd die Art von Person, die du heiraten willst. Wird die Person. Wenn du jemanden suchst, mit 12 verschiedenen Sexpartnern, wo sie hatte, dann machst du es so wie alle anderen. Wenn du eine 50%ige Chance möchtest für eine Ehe, dann lebe wie alle anderen. Und wenn du etwas willst, das anders ist als alle anderen, dann such Gott heute. Ich werde die Nummer 1 suchen, kannst du dir so innerlich sagen, während ich mich auf meine Nummer 2 vorbereite. Und jetzt komme ich wieder zurück zu den Verheirateten. Verheiratete suchen Gott. Uns will ich folgende Verpflichtung geben. Ich werde immer Nummer 1 mit meiner Nummer 2 suchen. Immer, wenn es irgendwie geht. Wir suchen Nummer 1 zusammen mit unserem Ehepartner. Denn unsere Ehe wird nie das sein, was sie sein soll, wenn nicht Gott unsere Nummer 1 ist. Wir sagen es manchmal verkehrt um und sagen über unseren Partner, oh, du wirst mich glücklich machen. Du bedeutest mir alles. Oder wir verkehren die Reihenfolge, indem wir vielleicht Gott als Nummer 1 haben, aber dann unsere Kinder als Nummer 2. Oder unsere Karriere als Nummer 2 setzen. Das wird nie wirklich funktionieren, bis wir Gott zur Nummer 1 platziert haben und unseren Ehepartner als Nummer 2. Warum ist das so wichtig? Wenn wir unseren Freund oder unsere Freundin oder unseren Ehepartner als Nummer 1 setzen, dann idealisieren wir ihn oder sie. Und wir sagen, oh, du wirst mich glücklich machen. Oder wie der Semino Rossi singt, aber du machst mein Glück vollkommen. Ich weiss nicht, ob ihr den Sänger kennt, den schnulzigen Sänger da. Aber du machst mein Glück vollkommen. Oder wir sagen, ohne dich bin ich nichts. Was wir damit tun, ist, wir stellen viel zu viel Gewicht auf die Person. Auf unseren Ehepartner oder auf unsere Freundin oder Freund. Und das erzeugt Erwartungsdruck, den niemand standhalten kann. Wir idealisieren die Person und dann, wenn die Person den Druck nicht mehr länger standhaltet, werden wir enttäuscht. Und das wird immer passieren. Denn wir sind sündhafte Menschen, die eben nicht perfekt sind. Wir werden den anderen immer enttäuschen. Und dann kommen die Anschuldigungen und der Streit. Du gibst mir ja nicht das, was ich brauche. Du erfüllst nicht meine Bedürfnisse. Und ihr wisst, was dann alles folgt. Die meisten, die geheiratet sind, kennen solche Spiele sicher. Am Anfang der Ehe sagt man vielleicht, oh, sie ist so perfekt organisiert. Sie ist so voller Energie. Ich liebe, wie sie so leidenschaftlich durchs Leben geht. Und dann, wenn du ein bisschen geheiratet bist, eine Zeit lang, dann rufst du aus, sie ist so ein Kontrollfreak. Sie will alles auf ihre Art haben. Sie treibt mich in Wahnsinn. Sie nörgelt ständig an mir herum. Und aus Idealisieren wird Streit und es entsteht Uneinigkeit. Oder er sagt, oder sie sagt von ihm, oh, er ist so relaxed am Anfang der Ehe. Er bringt mich immer zur Ruhe. Er ist so locker und unbekümmert. Und dann nach einigen Jahren Ehe, er ist so ein Faulpelz. So ein Nichtsnutz. So ein Saftsack. So ein Sofatiger. Er macht ja nichts. Er ist überhaupt nicht Leitertyp. Er sitzt einfach da vor seinen Videogames. Aus Idealisieren entsteht Uneinigkeit. Also was haben wir zu tun? Wir suchen die Nummer 1 mit der Nummer 2. Wir suchen Gott mit unserem Partner. Das ist so wichtig. Und wie sollen wir jetzt das tun? Wie suchen wir Gott zusammen? Gott suchen hat viele Aspekte. Wir suchen Gott durch sein Wort. Das heisst nicht, dass du mit deinem Partner unbedingt stille Zeit machen musst. Das ist ein bisschen eine Illusion. Aber indem ihr beide Bibeln lesen, das ist ganz wichtig. Wir suchen Gott zusammen, indem wir Gott gemeinsam im Gottesdienst arbeiten, wie heute Morgen. Und den Gottesdienst zu einer Priorität für uns machen. Wir suchen Gott, indem wir Freundschaft mit anderen in einer Hauszelle, in einer Hausgemeinde zusammen geniessen. Indem wir geistlich wachsen wollen, indem wir unsere Gaben investieren, indem wir uns hineingeben. Wir suchen Gott, indem wir unsere Kinder bewusst auf eine geistliche Entwicklung hinführen. Indem wir geistliche Disziplinen entwickeln. Von dieser Liste könntest du jetzt sagen, also, nein, das schaffen wir nicht. Das ist unmöglich. Und wenn du alles aufs Mal versuchst, dann kommt es meistens so raus, wie es bei vielen passiert, dass man einfach nichts ansetzt. Ich glaube, dass es sich dabei um eine ganz wichtige Disziplin handelt, wenn wir zuerst eben Gott suchen. Und ich will eine einzige Sache erklären, wie wir das am besten tun könnten. In einem Buch von Charles Dudding, oder wie er heisst, mit dem Titel «Die Macht der Gewohnheiten», warum wir tun, was wir tun, ist die Rede von Schlüsselgewohnheiten. Das sind Gewohnheiten, wenn du sie tust, eine positive Vorwärtsbewegung hat in deinem Leben. Also so positive Gewohnheiten. Es gibt auch andere schlechte Schlüsselgewohnheiten, die eben uns genau ins Negative hineinziehen. Ich erzähle euch ein positives Beispiel. Jemand hat einmal an einer Leitertagung erzählt. Hör nie auf zu ansiedeln. Das ist so eine Schlüsselgewohnheit. Übrigens, ich habe immer Zahnseide in meinem Sack. Nicht, weil ich das praktizieren will. Ich habe einfach einen Zahn, wo, wenn ich irgendetwas esse, das Zeug immer drinnen bleibt. Aber eben, vergiss nie zu Zahnseideln. Was der Referent damit gemeint hat, ist, wenn du aufhörst zu Zahnseideln, dann hörst du auch auf, Fitness zu betreiben. Dann hörst du auf, dich gut zu ernähren. Und so weiter. Also die eine Disziplin löst weitere gute, positive Disziplinen aus. Aber wenn du das nicht machst, löst das auch negative Disziplinen aus. Wenn du also zahnsiedelst, dann schaust du auf deine Fitness. Dann ernährst du dich gesund. Dann schlafst du besser, dann stehst du früher auf, dann bist du leistungsfähiger, dann bist du zufriedener, dann kommst du glücklich heim und führst vieles besseres Eheleben. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn du aber nicht zahlsiedelst, dann gehst du weniger auf deine Fitness, essst nicht richtig, schlafst nicht gut, nimmst an Gewicht zu und im Büro sagt dann einer, bist du fett geworden? Und dann rastest du aus und dann hast du deine Kündigung und dann fährst du schnell heim und dann hast du noch das Billett weg und dann kommst du ins Gefängnis und dann, ihr wisst, was ich meine, ich übertreibe extra. Aber so Schlüsselgewohnheiten sind wichtig im Leben. Und ich möchte eine wichtige Schlüsselgewohnheit einfach setzen heute Morgen. Ich will eine Sache, wo ich euch bitte, tun das bitte anwenden als Schlüsselgewohnheit. Und das ist, beten zusammen. Beten zusammen, und zwar, wenn immer möglich, jeden Tag. Das ist so eine Schlüsselgewohnheit. Gott zusammen zu suchen, indem wir zusammen beten. Es braucht eine Verbindung zwischen Glauben und Eheleben. Damit der Glaube seine unvergleichliche Kraft in die Ehe fließen kann. Die Verbindung ist das Gebet. Einige reagieren jetzt begeistert. Und meistens sind es Frauen. Wow, zusammen beten, grossartig. Jetzt hat es mein Ehemann endlich gehört. Und gewisse Männer denken, oh nein, zusammen beten. Ich weiss nicht recht, was ich denn sagen soll. Da werde ich immer nervös und es ist so komisch. Ich kann das gut verstehen. Aber ich möchte euch ein paar Verheißungen zeigen. In 2. Chronik 7, Vers 14 heißt es, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten und mein Angesicht suchen und von ihnen bösen Wegen umkehren, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Also wenn du zusammen betest, wird Gott dein Land, dein Eheland heilen. Oder ein Vers ganz besonders für Ehepaar, Matthäus 18, Vers 19. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Ich verstehe, dass es kompliziert und schwierig sein kann, zusammen zu beten. Vor allem in Situationen, wenn der eine Eheteil noch nicht gläubig ist, dann ist es sehr schwierig. Aber ich weiss nicht, wie ein Paar schafft, auf eine gute Art zusammenzubleiben, ohne dass sie Gott zusammensuchen im Gebet. Und ich weiss, der Satan versucht alles, alles daran zu setzen, dass ihr nicht zusammen betet. Danita und ich, meine Frau, wir probieren jeden Tag, wenn irgend möglich, nach dem Morgenessen zusammen zu beten, bevor wir auch schlafen, tun wir auch nochmal zusammen beten. Auch wenn das nicht immer lang ist, aber wir spüren, was da für eine Kraft in unsere Ehe hineinfließt. Es kann sein, dass du einfach mal damit anfangen musst. Du kannst anfangen, indem du sagst, komm, wir tun einfach beim Essen mal beten. Wir danken einmal fürs Essen und vielleicht etwas anhängen. Zusammen. Dann kann es einfach das Gebet am Morgen sein oder am Abend. Dann kann es irgendwie organisierter werden. Einige Paar, denen hilft es, indem sie eine Gebetsliste machen. So laufen sie nicht in Gefahr, dass sie mitten im Gebet nicht mehr weiter wissen. Ihr könnt Sachen auch aufschreiben. Indem ihr so betet für eure Kinder, für eure Weisheit, in Entscheidungen, die ihr trefft. Betet für Personen in der Kleingruppe. Wir beten für unseren Freund, der krank ist. Für unseren Chef, der noch nicht bekehrt ist. Für unser Geschäft, für unsere Gemeinde. Und so weiter. Und das bewirkt eine ganz geistliche, tiefe Nähe. Und ich bin überzeugt, dass das gemeinsame Gebet eine wunderbare Schlüsselgewohnheit ist für deine Beziehung. Wenn ihr regelmäßig zusammen betet, steigt die Chance, dass ihr gemeinsam regelmäßig in den Gottesdienst kommt. Es steigt die Chance, dass ihr euch in der Gemeinde einsetzt. Dass ihr in einer Kleingruppe seid und andere auch für euch betet. Dass ihr eure Kinder in der Liebe Gottes grossziehen könnt. Und es ist erwiesen, sogar euer Sexualleben wird x-mal besser, wenn ihr zusammen betet. Und das abgesehen von all diesen grossartigen Vorteilen für die Ehe, für deine geistliche Entwicklung, wirst du sehen, es ist sehr schwierig, mit einer Person zu streiten, mit der du betest. Es wird sehr schwierig, deine Person, also deinen Partner, zu hassen und zu sagen, du voller Idiot oder du dumme Kuh, wenn du weiterhin mit ihm oder mit ihr betest. Es wird schwierig, sie zu belügen, wenn du zusammen betest. Es wird schwierig, pornosüchtig zu werden, wenn ihr geistlich andauernd Intimität habt. Es bewirkt, dass du Gott besser kennenlernst und ihm dienen wirst, wenn ihr zusammen betet. Und es wird dir schwerfallen, dich in Sachen zu verstricken, die dich einfach wegbringen von Gott. Und schließlich wird es ganz schwierig, dich vom Ehepartner zu trennen, wenn ihr zusammen betet. Einige denken, ich weiss, es ist nicht so einfach. Das ist eine riesige Sache, da, zusammen zu beten. Das ist so schwierig. Auch wenn man schon x Jahre geheiratet ist. Aber ich möchte euch ermutigen, fangt an mit ganz wenigem. Setzt den Level nicht schon so hoch, ihr müsst das und das jenes schon durchbeten können. Einige denken, das schaffen wir nie. Okay, dann wählt die Alternative 50%. Hast du dann die Chance für eine Beziehung, dass es du so knapp schaffst, vielleicht noch zusammenbleibst wegen dem Kind oder aus wirtschaftlichen Gründen. Also entweder nimmst du das Risiko auf dich oder du wählst den geistlichen Weg mit Gottes Hilfe. Indem du sagst, Gott, wir wollen, dass du da bist, wenn dich täglich suchen. Wir verpflichten uns heute Morgen gemeinsam. Wir suchen Gott, wenn immer möglich, täglich. Eine Untersuchung von Family Life hat ergeben, dass diejenigen Ehepaare, die zusammen beten und regelmässig zusammen beten, die haben eine Scheidungsrate von weniger als 1%. Also, deine Wahl, entweder 50% oder 99%, gut 99% Chance, dass deine Ehe zusammenbleibt. Und du musst einfach wissen, der Satan setzt alles dran, deine Ehe, also in deiner Ehe zu vermeiden, dass ihr zusammen betet. Und darum ist es immer ein Kampf. Es ist ein Kampf. Und dann werden die Kinder wieder müde oder schreien dann. Betet einfach durch. Lasst die Kinder schreien. Lasst das Telefon läuten. Es wird immer ein Telefon kommen. Meistens ein Telefon kommen, wenn ihr zusammen beten wollt. Oder euch kommt noch in den Sinn, was ihr noch vergessen habt, was ihr noch machen müsst. Immer. Der Satan weiss das. Und darum ziehen sie einfach durch. Kommen wir zum Schluss. Damit die Liebe bleibt, suchen wir Gott zuerst. Das ist das Allerwichtigste. Du sagst, wir haben das bis jetzt nicht gemacht. Du kannst heute anfangen. Du sagst vielleicht, wir mögen uns nicht einmal mehr. Okay, jetzt können wir als Menschen anfangen zu beten. Du sagst, aber wir wissen nicht, wie das geht. Euer erstes Gebet kann sein, Herr, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Bitte hilf uns. Amen. Das reicht schon. Werdet treu im gemeinsamen Beten. Bitte nehmt eure Nummer 2 bei der Hand und hört nicht auf, die Nummer 1 zu suchen. Zusammen zu suchen. Und wenn ihr das tut, dann glaube ich, dass unser Gott im Himmel unsere Gebete erhört, weil er hat ja verheißen, dass wenn 2 eins werden, was ihr betet, wird es uns geschenkt. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns liebt. Und wo möchte, dass wir dich zuerst suchen. Und du weißt, wie sie in unserem Eheleben aussieht. Du weißt, wie sie in unserem Single-Dasein aussieht. Vielleicht haben wir jetzt immer unsere Partnerin gesucht oder unseren Partner gesucht und haben ihn nicht gefunden. Herr, heute Morgen haben wir die Gelegenheit zu sagen, jetzt suche ich zuerst dich. Ich suche dein Reich. Ich suche deine Gerechtigkeit. Und dann wirst du uns alles andere ja schenken. Herr, wir suchen gemeinsam als Ehepaar dich, weil du wirst die Verheißung schenken, dass du unsere Gebete wirst erhören. Hilf uns, in dem einen wichtigen Schritt, in dieser Schlüsselgewohnheit, dass das wirkliche Gewohnheit wird in unserem Leben, in unseren Ehen, in unserer Familie. Ich möchte dich bitten darum, Herr. Und du siehst jetzt in unsere Herzen hinein, vielleicht ist der eine Partner weiter als der andere. Herr, schenk, dass da nicht Druck jetzt entstehen auf der anderen, sondern dass wir gemeinsame Entschlüsse dürfen fassen. Vor dir, Gott im Himmel. Ich danke dir. Amen. Und vielleicht ist jemand da, der sagt, ich habe Gott schon gekannt. Vielleicht glaubst du auch an Gott, aber er war nicht meine Nummer eins gewesen. Dann musst du wissen, er liebt dich so, dass er seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat auf die Erde. Er hat dein Fehlverhalten gesehen. Er ist ans Kreuz sterben für die Sünde. Und er möchte dir vergeben. Da kannst du einfach ein Gebet sagen, indem du Gott sagst, Gott, ich möchte dich als Nummer eins in meinem Leben. Komm du in mein Leben. Komm, wirst du Herr von meinem Leben als Nummer eins. Ich möchte dich bitten, indem dass wir jetzt vielleicht, Philipp, kennst du vielleicht als Klavier sitzen, so ein paar Melodie spielen und wir einfach vor dem Gott sind und uns prüfen. Vielleicht sind ihr bereit, als Ehepaar dort rüber zu gehen und zu sagen, hey, wir fassen den Entschluss. Wir suchen gemeinsam Nummer eins. Oder vielleicht bist du allein da und sagst, ich suche mit meiner Frau zukünftig oder mit meinem Mann zukünftig Nummer eins. Wir wollen zusammen anfangen zu beten. Machen das vor Gott fest. Oder vielleicht ist jemand da, der sagt, ich möchte Gott als Nummer eins in mein Leben hineinlassen. Ihr könnt dort aber knündeln vor Gott sein. Und einfach einen Moment jetzt in der Stille sein und ihn suchen. So der Eindruck, dass viele da sind, die sagen, oh, es sind so viele Jahre verflossen und wir haben als Ehepaar das nicht so angewendet. Gott ist da und vergibt die verlorene Zeit und sagt, hey, ihr habt eine zweite Chance. Du hast eine zweite Chance heute. Fang doch einfach an. Vielleicht ist dein Partner schon tot und du sagst, ja, das ist vorbei, das ist Vergangenheit. Oder mein Partner ist gestorben oder ist ich bin geschieden und es ist schwierig in meinem Leben. Aber Gott gibt dir eine zweite Chance. Gott ist da und sagt, ich will dein Leben erneuern. Es ist möglich. Herr, und ich danke dir, dass du uns immer, immer wieder eine zweite Chance gibst. Oder eine dritte, oder eine vierte, oder wie auch immer. Und darum beten wir dich an. Und wir verherrlichen deinen Namen. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für dein Reden. Und wir danken dir, dass du Ehe geschaffen hast als etwas Wunderbares, als ein Geheimnis. Und lass uns das Geheimnis noch mehr entdecken, was dahinter ist, was du gemeint hast. Wenn du schon davon redest, von dieser Brut und dem Bräutigam. Herr, ich danke dir, dass du eine Erneuerung auch schaffst in unserem Leben, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen. Amen. Amen. Merci vielmals, habt ihr so gut zugelassen. Ich wünsche euch ganz eine gute, gesegnete Zeit. Und viel Mut, euren Ehepartner anzusprechen. Alles Gute, ich übergebe das Wort wieder.
Danke vielmals Johannes für seine Worte, die er sicher bekommen hat. Wir sehen jetzt noch die Anzeige hier auf dem Bildschirm.